Guten Morgen, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Paulo Freire erzählt in seiner Pädagogik der Armen, wie er mit einer Wandtafel auf dem Rücken durch den brasilianischen Urwald gezogen ist. Er ging zu den Menschen und fragte sie, was sie für Probleme hätten. Sie sagten dann zum Beispiel Wasser. Das Wasser ist schmutzig. Und Freire schrieb das Wort Wasser auf seine Tafel und dann vielleicht noch das Wort Brunnen oder Brunnengraben. Er erklärte ihnen nicht, wie man einen Brunnen gräbt oder wo man ihn gräbt. Er zeigte ihnen nur die Buchstaben. Nach 3-4 Tagen, wenn sie diese lesen konnten, zog Freire dann weiter. Und wenn er nach Wochen an diesen Ort zurückkam, war der Brunnen gebaut. Zusammen lesen lernen, nicht in einer Schulsituation mit Notendruck, nicht mit der Angst, sich lächerlich zu machen, sondern zusammen lesen lernen, das hat schon eine eigene Dynamik. Im Anfang war das Wort oder der Buchstabe oder die Neugier oder einfach das Bedürfnis, Probleme zu lösen. Wobei Buchstabieren natürlich noch nicht Lesen ist. Lesen hat mit einer Bewegung zu tun. Lesen setzt in Bewegung. Worte, die wir hintereinander lesen, die bringen ja auch etwas aus ihrer Welt zu uns hinein. Ursprünglich heißt Lesen einsammeln. Wie in unserer Mundart noch erinnert wird, zum Beispiel beim Bohnen ablesen, da muss man ja genau hinschauen, wo die Bohnen sind und die guten greifen und pflücken. Und so ist es auch bei der Weinlese. Seit die Bibel in gerechter Sprache letzten Oktober erschienen ist, würden die Menschen wieder mehr Bibel lesen, habe ich gehört. Vielleicht, weil das Lesen wieder ein Ernten wird, eine Bibellese, ein Zusammentragen und Abtasten eines Textes, den wir zusammen neu entdecken können. So oft reimt man sich ja einen Sinn zusammen, der dem genauen Lesen nicht standhält. Man meint nur, etwas stehe hier, und wenn man dann hinschaut, ist es nicht zu finden. Ich will mal versuchen, mit Ihnen einen einzigen Vers aus dem Lukas-Evangelium zu lesen. Wir können diesen Vers zum Vergleich in 3 verschiedenen Bibelübersetzungen nachlesen. Der Zürcher Übersetzung, der aktuellen Luther-Übersetzung und der Bibel in gerechter Sprache. Da heißt es also in der Zürcher Übersetzung im Lukas-Evangelium 7,22.
Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird die frohe Botschaft gebracht.
Tote werden auferweckt, Armen wird die frohe Botschaft gebracht. In der Luther-Übersetzung heißt es hingegen am Satzende, Armen wird das Evangelium gepredigt. Also Moment, ist Predigen und frohe Botschaft bringen denn ein und dasselbe? Im griechischen Original steht dafür das Verb euangelizomai. Wir können hier Angel anklingen hören, die Engel. Angeloi waren früher Botschafter, Briefträger, Überbringerinnen von Nachrichten, ganz wichtige Nachrichten natürlich, aber nicht unbedingt geflügelte, übersinnliche Wesen. Das konnten Nachbarinnen sein, die die Geburt eines Kindes verkündeten. Oder einfach Menschen, die gesehen haben, dass das feindliche Heer die Flucht ergriffen hat. Die guten Boten, eu angeloi, die brachten Nachricht vom Glück, vom Frieden, vom gelungenen Leben. Schon von Weitem hörten die Menschen dann die fröhlichen Schritte der Freudenboten, die sie sehr gut von den eher langsamen oder traurigen Schritten der klagenden Boten unterscheiden konnten. So können wir das auch bei Jesaja lesen.
Wie schön sind auf den Bergen die Füße derjenigen, die Freude verkünden, die Frieden ansagen, Gutes verkünden, Rettung ansagen, die zu Zion sprechen, deine Gottheit regiert.
Frohe Botschaft bringen muss also überhaupt nicht heißen predigen. Ich finde, das ist eher eine kirchliche Verkürzung des Ausdrucks. Frohe Botschaft können alle bringen, die etwas gesehen oder erlebt haben, was mit gelungenem Leben zu tun hat. Also alle, die sich riesig freuen oder einfach sehr erleichtert sind. Und wer dann eine gute Nachricht bringt, wer im Chaos der Welt ein Stückchen Glück zu bringen hat, arbeitet ja auch gewissermaßen mit Gott zusammen. Doch gehen wir noch einmal zu dem Vers aus dem Lukas-Evangelium zurück, der bei Luther also so lautet.
Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt.
Armen wird das Evangelium gepredigt. Also das Evangelium predigen ist im Grunde nicht sehr verständlich übersetzt. Wir denken dabei eher an eine regelrechte Predigt, aber nicht an die Erleichterung, die jauchzende Boten und Botinnen bei denen auslösen können, die auf eine Nachricht warten. Dafür hat Luther die Toten aufstehen lassen, während sie in der Zürcher Übersetzung nur auferweckt werden. Das ist nicht nur grammatikalisch ein großer Unterschied, finde ich, sondern auch von der Aussage her. Wenn Tote aufstehen, dann sind sie wieder Subjekte, sie tun etwas, sie richten sich auf. Dort, wo sie aber nur auferweckt werden, bleiben sie im Passiv. Sie tun selber nichts, ihnen wird nur getan. Im Grunde werden sie in dieser Übersetzung gar nicht ganz lebendig. In der neuen Bibel in gerechter Sprache heißt es an dieser Stelle von den Toten, sie erheben sich. Also, wie bei Luther sind die Toten aktiv. Sie tun etwas, sie erheben sich. Wenn wir nun den ganzen Vers in der Bibel in gerechter Sprache lesen, klingt das so.
Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote erheben sich. Arme bringen frohe Botschaft.
Arme bringen frohe Botschaft. Haben Sie den Riesenunterschied gehört? Hier sind die Armen nicht Objekte. Hier sind sie Subjekte. Sie bringen die frohe Botschaft. Erstaunlicherweise stimmt diese Übersetzung mit dem Grammatikalischen überein. Erstaunlich, weil dies die erste Übersetzung ist, wo Arme frohe Botschaft bringen, statt dass sie ihnen gebracht wird. Wieso haben eigentlich so viele andere Übersetzungen nicht gesehen, dass die Armen Subjekte sind? Alle, die in diesem Vers aufgezählt werden, Blinde, Lahme, Aussätzige, Taube und Tote, alle diese Menschen sind Subjekte in der Satzreihe, genauso die Armen. Warum hat man das dann überlesen, übersehen? Oder hat man es nicht sehen wollen? War es für die Übersetzer einfach selbstverständlich, dass die Armen nichts zu bringen und nichts zu sagen haben? Ist es einfacher zu sagen, Tote stehen auf, als Arme bringen frohe Botschaft? Ja, was ist das größere Wunder? Wenn mit dem Aufstehen von Toten ein übersinnliches Wunder gemeint ist, dann ist das vielleicht weniger gefährlich und kann durchaus gesagt werden, als wenn die Armen plötzlich Subjekte werden, eine Stimme haben und höchst lebendig und laut werden. Ein paar Tote, die aufstehen, das geht ja noch. Aber wenn wir hier von den Armen lernen sollen, wenn die Menschen der südlichen Halbkugel zu uns sprechen und wir zuhören sollen, wenn die Armen hier bei uns plötzlich zu sagen beginnen, wo Budgeteinsparungen sinnvoll wären, aber vielleicht tun sie das ja schon lang und zu viele sind noch taub dafür. Ja, wer sind denn diese Armen? Wer sind die Tauben und Lahmen? Noch einmal Jesaja.
An diesem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören, und aus dem Dunkel und der Finsternis heraus werden die Augen der Blinden sehen können. Die Gedemütigten werden wieder Freude an Gott haben, und die Armen der Menschheit werden über Gott, heilig in Israel, jubeln.
Auch hier hören wir die Armen jubeln, und die Gedemütigten kommen in den Blick. Gedemütigte, die nicht mehr für dumm verkauft werden, weil sie die Worte des Buches jetzt hören und weil sie jetzt lesen können. Nun wissen sie, worum es geht. Sie sind nicht mehr taub und lassen alles an sich abtropfen, weil es sie sowieso nicht erreicht. Die Augen der Blinden gehen auf. Sie nutzen ihre Sehkraft, sie lesen die Zeichen an der Wand. Sie sehen nicht länger weg. Und die Toten? All die, die lebendig schon tot sind, die die Zukunft der Erde und damit die Welt ihrer Kinder aufgegeben haben? Oder diejenigen, die verhungert sind, die in sinnlose Kriege geschickt wurden und die vor Angst schon gestorben sind, denen das Leben so vieles schuldig geblieben ist? Sie stehen auf, sie erheben sich gemeinsam, sie bilden eine Wolke von Widerstand. Wer weiß, plötzlich stehen sie da auf der Straße und unterstützen die ehemals Aussätzigen. Sie marschieren mit den hüpfenden Lahmen und den einst Blinden, die die Welt mit ihnen, mit neuen Augen sehen. Wir haben einen einzigen Vers gelesen, in drei verschiedenen Übersetzungen die Worte eingesammelt und Anstöße geerntet. Ich finde schon, im gemeinsamen Lesen steckt so etwas wie Magie, wie eine magische Kraft. Was sich vor unseren Augen verändert, beginnt auch in uns zu wirken.
Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu paz.